Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Von der Frankfurter Buchmesse.
Herzlich willkommen. Wir machen weiter mit unserer großen Sondersendung von der Frankfurter Buchmesse mit den interessantesten Debatten und Neuerscheinungen von dieser Saison. Mein Name ist Miriam C.
Und ich bin Christian Rapansel. Ja, wir reden jetzt über Romane, in denen geht's ums Wetter, könnte man banal sagen. Naja, es geht ums Klima, es geht um Natur und irgendwas gerät da ziemlich ins Rutschen und ist zerstört.
Außerdem interessant, beide unsere Gäste haben einen Bezug zur Schweiz und ja. Ich bin mal gespannt, ob das auch mit der Themenwahl zu tun hat. Gianna Molinari ist in Basel geboren, lebt heute in Zürich. Alles ist noch möglich, so hieß ihr erfolgreicher Debütroman, Frau Molinari. Und ich fürchte, im zweiten Roman geht es ein bisschen düsterer zu. Ein Dorf verschwindet, ein riesiges Gewächs erscheint dort, die Herrschaft zu übernehmen. Wir sprechen mit Gianna Molinari über ihren neuen Roman Hinter der Hecke, die Welt. Und auch bei Thomas Hettche, ja, da ist der Niedergang, Herr Hettche, schon im Titel. Dieses Erlöschen, die sinkenden Sterne, das ist der Titel von ihrem neuen Roman, in dem gleich mehrere Schweizer Dörfer verschwinden, sie versinken, denn ein Bergsturz bringt also das Wasser im Tal zum Ansteigen. Und ja, ein Schriftsteller namens Thomas Hettche, der kommt darüber ordentlich ins Nachdenken. Herzlich willkommen an Sie beide, Thomas Hettche,
Toll,
Gianna
Molinari. Toll, dass Sie da sind. Ganz herzlich willkommen. Das klang jetzt gerade wahnsinnig apokalyptisch bei dir gerade, Miriam, wie du das beschrieben hast. Dabei, Frau Molinari, ich bin mir gar nicht so sicher, da dieses Dorf mit dieser Hecke, die da drum herum wuchert, ob das wirklich eine Bedrohung ist, diese Hecke, die irgendwie, sie hegt das ja auch ein, sie beschützt das ja auch. Wie sehen denn die Leute in dem Dorf diese Hecke?
Ja, die sind natürlich schon auch sehr froh um diese Hecke tatsächlich. Die Hecke ist das Einzige in diesem Dorf, das wächst, eine Art Zukunft auch für das Dorf ist. Es kommen Touristinnen in dieses Dorf, schauen diese Hecke an, fotografieren die. Und im Gegensatz dazu ist das Dorf eigentlich im Begriff zu schrumpfen, zu verschwinden. Es gibt die Natur, die über diese Straße kommt. Es gibt Kinder, die nicht mehr wachsen, also das Dorf, das verschwindet tatsächlich und die Hecke, die bleibt und die wächst.
Und die wird gefeiert. Es gibt sogar ein Heckenmuseum.
Es gibt ein Heckenmuseum, klar.
Ja, was man so braucht. Und ja. Es gibt aber auch eben, Sie haben schon gesagt, dieses Schrumpfen, alles andere wächst nicht mehr. Es gibt zwei Kinder, die wachsen gar nicht mehr.
Die wachsen nicht mehr.
Ist da irgendwie so die Symbiose zwischen Mensch und Natur auseinandergeraten oder was ist das?
Gut, es ist wirklich die Frage in diesem Dorf nach der Zukunft. Die haben eine große Hoffnung und diese Kinder, die erfüllen diese Hoffnung in dem Sinne nicht. Sie wachsen nicht mehr, die Zukunft geht da nicht mehr weiter. Das ist das große Problem dieses Dorfes, die große Tragik auch dieses Dorfes. Und dennoch versucht das Dorf alles, um irgendwie doch noch weiterzukommen, dass es irgendwie doch noch weitergeht. Ob das gelingt oder nicht, das bleibt zu großen Teilen dann aber auch offen.
Ja. Ja, und riesige Hecken, Kinder, die nicht mehr wachsen, da denkt man ja schon, das klingt ein bisschen unerklärlich, ein bisschen fantastisch vielleicht sogar. Herr Hettche, bei Ihnen in Ihrem Roman schwingt auch oft so etwas Unfassbares, etwas Unerklärliches mit. Es gibt einen Schriftsteller, der ist der Ich-Erzähler, fast 60 Jahre alt, und er kehrt zurück in ein Bergdorf, in dem er viele Sommerferien verbracht hat als Kind. Und dieses Ferienhaus seiner Eltern, die verstorben sind, das scheint seltsam konserviert zu sein. Es gibt sogar noch alte Playmobil-Figuren, wo der Staub noch drauf. Das gibt's bei mir nicht mehr, deswegen war ich vielleicht ein bisschen überrascht. Aber was ist das für eine Natur vielleicht auch dort in der Schweiz, im Wallis, die diesen Schriftsteller dort empfängt?
Also erstmal beginnt das, glaube ich, gar nicht weiter unheimlich, sagen das Ferienhaus der Eltern. Der Vater ist vor ein paar Jahren gestorben und der Sohn, der seine Kinder da verbracht hat, im Sommer fährt hin, um das sozusagen aufzulösen. Also eigentlich alles ganz idyllisch. Und dieses Ferienhaus liegt in so einem Maiensäß im Wallis mit Blick auf das Rhonetal auf 1500 Metern. Eine sehr schöne Landschaft, ich kenne die ziemlich gut. Und seltsam ist nur, dass da eine Naturkatastrophe stattgefunden hat, nämlich das Wallis, wissen Sie ja vielleicht, ist ein großes Tal und es beginnt, sagen, bei der Quelle der Rhone und endet da, wo die Rhone in den Genfersee mündet. Und nun gab es einen Bergsturz, der in der Mitte des Tales sozusagen das Tal getrennt hat, die Rhone aufgestaut hat und aus dem Tal, wo Dörfer waren und Straßen waren, Eisenbahn waren, die schönen Obstplantagen, ist ja ein See geworden und hat viel unter sich begraben. Und das ist eine Sache, die erste Sache, die den Ich-Erzähler etwas irritiert, weil da irgendwas sich verändert, was er natürlich, der in seiner Kindheit ein bisschen festhängt und die Erinnerung an die schönen im Sommer konservieren möchte, sagen, verunsichert. Und das ist der Ausgangspunkt der Geschichte.
Das beschreiben Sie jetzt fast beiläufig, so eine, naja, so eine Naturkatastrophe hat da halt stattgefunden. Das würden Sie im Moment noch gar nicht so deuten, dass da auch ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur auch aus dem Gleichgewicht gekommen ist.
Das ist dann das Thema des Buches eigentlich. Aber am Anfang fängt es erstmal relativ realistisch an. Und wenn man die Gegend kennt, das ist nicht so, dass das, da gibt es sozusagen, ich weiß genau, welche Stelle ich meine, da ist der Fels relativ porös und da gibt es oft Berggänge oder Murgänge, wie man da sagt. Und das einfach mal etwas vergrößert in Dimension, wäre durchaus vorstellbar, dass das abgetrennt war. Es gibt alte Sagen, die behaupten, dass das Rhonetal schon mal ein See gewesen sei, vor urverdenklichen Zeiten. Und dass die Menschen da auf Boden von dem Bergdorf zu Bergdorf fuhren. Insofern ist das alles nicht ganz sagen absurd, sondern hat eine Plausibilität, glaube ich. Aber Sie haben vollkommen recht, das Thema ist dann eigentlich, auf was können wir uns in der Natur verlassen, was ist beständig und was ist veränderlich?
Das ist jetzt sehr genau verortet, Frau Molinari, bei Ihnen ist das gar nicht so genau verortet, aber trotzdem, ich meine, Miriam hat sich das vorhin schon gefragt, ich frage mich auch, kann man solche Bücher nur in der Schweiz schreiben?
Ja, ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, das zu beantworten. Tatsächlich, was mich an diesem Buch interessiert hat, an der Thematik, ist natürlich einerseits dieses Dorf, das am Verschwinden ist. Das ist ein sehr kleinräumiges Dorf. Da haben wir vielleicht eine Parallele zur Schweiz in dem Sinne. Aber es geht ja doch noch sehr viel weiter in die Welt hinein, dieses Buch. Es geht bis zur Arktis. Und der Begriff des Verschwindens, der vorhin auch gefallen ist, ist Teil dieser Dorfgeschichte, aber ist vor allem auch Teil in diesem zweiten Erzählstrang, der in die Arktis führt. Und da kann man sich natürlich schon fragen, ja, warum hat Gianna Molinari jetzt nicht eine Gletscherlandschaft in der Schweiz gewählt für die Thematik? Aber es ging mir dann eben doch auch genau um diesen arktischen Raum, weil da Themen auch verhandelt werden, die auch mit Natur zu tun haben, mit Landschaft, die mich da sehr interessiert haben. Die Frage auch, wie durch die veränderte Landschaft dort auch neue zum Beispiel Zugänge plötzlich möglich sind für Menschen, die Interesse haben, Handel zu betreiben, an Rohstoffe zu gelangen, diese Verschiebungen.
Da steckt eine Menge drin. Das gucken wir uns nachher noch genauer an. Thomas Hettche ist gerade einer unserer Gäste, vielfach ausgezeichneter Schriftsteller. 2020 haben Sie sicherlich den Herzfaden gelesen, den haben zumindest so viele gelesen, dass er auf den Bestsellerlisten war. Heute reden wir aber über Ihr neues Buch »Sinkende Sterne«. Ja, und wir haben vorhin schon das so ein bisschen angedeutet, diese Landschaften, die er das spielt, irgendwie so eine zurückgeworfene, fast unzeitmäßige Bergregion, da ist Ihr Erzähler zurückgeworfen, der zufällig genauso heißt wie Sie. Der hat nämlich seinen alten Job, der ist gekündigt worden an der Uni. Warum eigentlich?
Also erstmal ist er einfach Schriftsteller, sein Job ist Schriftstellerei, das teilt er mit mir und er hat nebenher unterrichtet an der Universität, wahrscheinlich, es wird nicht gesagt, Creative Writing. Und er wird irgendwann nicht mehr so gerne gesehen, weil seine Vorstellung von Qualität und der Umgang mit Studenten nicht ganz in den Zeitgeist passt und man ihm sagt, er soll doch bitte irgendwie aufhören, zumal also seine Seminare schlecht besucht werden, am Ende noch ein einziger Student oder Studierender, wenn man sagen würde, ins Seminar kommt und da muss er eben aufhören, was ihn einigermaßen aus der Bahn wirft, weil er denkt, er kann mit dem seinen Vorstand der Natur nicht mehr durchdringen. Das ist auch der Ausgangspunkt, zu überlegen, wo stehe ich im Leben. Und das ist der Grund der Fahrt ins Wallis, um zu überlegen, wie das Leben eigentlich weitergeht. Also er ist ein bisschen verunsichert und trifft dann auf eine verunsicherte und sich verändernde Natur. Das ergänzt sich so ein bisschen.
Er ist verunsichert, aber es fällt ihm auch gleich ein Satz ein des Dichters Pasolini. Ich bin eine Kraft aus der Vergangenheit. Das heißt, verunsichert ihn das nur oder gefällt ihm die Rolle vielleicht auch ein bisschen?
Es gefällt ihm gar nicht, dieses Buch ist so ein bisschen, die haben gerade den Herzfaden erwähnt, das war ein Buch, was sich sehr auf eine fremde Geschichte geworfen hat, das Buch davor auch. Dieses Buch, Sinkende Sterne, ist eher ein Buch der Introspektion, des nach innen Schauens, also auch für mich selber, es ist ein sehr persönliches Buch, was die Frage schon erörtert, alterstechnisch, was bleibt von dem, was man letzten 30 Jahre gemacht hat, in der veränderten Welt. Insofern ist diese, was der Figur geschieht, ist für mich auch von Relevanz. Das heißt irgendwie, was ist sagen, hat noch Bestand, weil wir leben in einer sich komplett veränderten Gegenwart, nicht nur politisch, auch kulturell. Und viele Sachen, die gegeben waren, sind nicht mehr gegeben. Und das setzt ein Nachdenken in Gang und ein Überprüfen. Und diese Verunsicherung ist nicht das Gefühl, der Vergangenheit anzugehören und keine Gegenwart mehr zu haben, ist eine große Verunsicherung. Daran gefällt man sich eigentlich nicht, außer vielleicht ein bisschen trotzig, dass man sagt, aber ich habe doch das und das gemacht und ich habe doch die und die Meinung und die müssen doch weiter von Belang sein. Das stimmt schon.
Sie haben jetzt gerade gesagt, es ist ein persönliches Buch. Was für ein Verhältnis haben Sie denn entwickelt zu dieser Hauptfigur, zu dem Thomas Hettche im Roman? Haben Sie auch manchmal so ein bisschen den Kopf geschüttelt über seinen Anflug von Trotz, vielleicht so sein Pathos, oder haben Sie ihn auch bewundert, dieser unerschütterliche Glaube, den er hat an die Kraft der Literatur, an die Freiheit der Literatur?
Naja, dass meine Hauptfigur Thomas Hettche heißt, ist als Signal, heißt das ja erstmal, dass es ganz einfach keine fremde Figur ist, sondern dass ich das bin. Das heißt, und man selber, ich gucke mich selber im Spiegel an, selten, und überlege, bin ich jetzt zu trotzig oder zu pathetisch, sondern ich bin ja eigentlich mit mir identisch. Also erstmal spreche ich von mir selber und habe eben keinen Abstand. Zu Figuren hat man Abstand, zu der eigenen Figur, zu der eigenen Person als Figur natürlich nicht. Also beginnt das erstmal ganz intim in einem Innenverhältnis zu mir selber. Wir haben ja ganz viele, also N.E.R. Noh, es gibt ganz viel Literatur, die von sich selber, wo die Autoren von sich selber erzählen, und damit wollte ich ein bisschen spielen, weil was dann die Hauptfigur geschieht, geht dann so weit aus der Realität hinaus, dass man als Leser wahrscheinlich auf den Gedanken kommen muss, dass die Sachen, die im Roman geschehen, Thomas Hettche selbst nicht geschehen sein können. Und dieser Spalt zwischen einer großen Ernsthaftigkeit der Selbstdarstellung des Autors Hettche und dem Erleben, was fantastisch wird, ist genau der Raum, der mich interessiert hat.
Frau Molinari, wenn wir zu Ihrem Roman wechseln und jetzt gar nicht über Ihr Verhältnis zu den Figuren reden, sondern zu einer anderen, über eine andere Gemeinsamkeit zwischen beiden Büchern, nämlich wieder die Natur und da insbesondere der Wind, das Wetter. Der Wind, was spielt der für eine Rolle bei Ihnen? So irgendwie so Wetterfahnen sind im Dorf wichtiger als Uhren. Mhm. Was ist das für ein Wind?
Ja, der Wind, der ist beständig. Das ist die Stimme, die im Dorf dauernd da ist, die für die Dorfbewohnerinnen auch etwas Vertrautes hat. Eben nach dem Wind richtet sich alles. Pina, das Mädchen, baut auch Wetterfahnen. Das ist auch eine Beschäftigung mit dem Wind. Es geht aber noch weiter. Es geht auch so weit, dass diese beiden Kinder hoffen, dass der Wind den Wachstum bringt, also etwas Neues in dieses Dorf, eben eine Art Zukunft diesen Kindern bringt. Es kommt daher dieses Bild, dass sie Loma, die Großmutter vom zweiten Kind von Lobo, fragen, ob das denn normal sei, dass Menschen nicht mehr wachsen. Und Loma sagt, sei beruhigt, das ist absolut normal, Wachstum komme in Schüben. Und das nehmen diese Kinder beim Wort und stellen sich in diesen Wind und warten aufs Wachsen.
Wenn Wetter in Romanen auftaucht, dann weiß man natürlich immer, es hat immer irgendwas zu bedeuten. Es gibt dieses Buch Der Held und sein Wetter. Der Wind spielt auch bei Ihnen eine Rolle. Wenn Sie uns gleich vorlesen, Herr Hettche, Sie haben eine Stelle mitgebracht zum Romananfang. Da ist der Schriftsteller Thomas Hettche eben, der genauso heißt wie Sie, der ist also in dieses Dorf, in den Ort seiner Kindheit zurückgekehrt und er wird da vom Wetter empfangen. Mögen Sie uns das lesen?
Das ist einfach der Anfang, die ersten beiden Seiten.
Hettche schlägt sein Buch auf.
Und ich finde ja immer, dass sagen, ein Roman, also fast die Hauptarbeit an einem Roman ist, den Ton zu finden, in dem der Roman erzählt werden kann. Weil der Ton, den man findet und den man erst ganz lange sucht, gibt dann alle Möglichkeiten vor, die einfach möglich sind. Und insofern lese ich immer gerne den Anfang, weil man da als Leser vielleicht auch ein Gefühl bekommt für das, was möglich ist in diesem Ton. Wie der Wind losbrach und an mir zerrte, als ich aus dem Auto stieg. Wütend fuhr er mir ins Gesicht, dass mir die Luft wegblieb. Beißend kalt tobte er um mich her wie eine Hundemeute, die etwas bewachte, von dem ich nicht wusste, was es war. Wie die dürren langen Äste der Lärchen dumpf aneinander krachten und sich brausend schüttelten. Ich fürchtete mich, als wäre ich wieder das Kind, das ich hier gewesen bin, und beeilte mich, durch die Schneereste die Treppe hinab zum Haus zu kommen, während der Wind über mich hinwegfauchte. Er kam über den Berg und fegte über das Dach, fing sich in den Mauerecken, griff in die geschlossenen Läden, die klapperten und ihren Scharnieren quietschten und verebbte mit hohlem Seufzen in der Türleibung, in die ich mich hineinpresste, um ihm zu entgehen. Als ich wieder zu Atem gekommen war, wagte ich einen Blick hinab ins Tal. Noch klomm der Himmel rot über dem Scherenschnitt der fernen Gipfelkette im Westen, doch schon verschwand der stumpfe Stein im Dunkel der anbrechenden Nacht. Nur das Weißhorn, auf dem der Schnee niemals schmilzt, zog das letzte Licht gespenstisch an und leuchtete fahl herüber, als gäbe es dort oben auf seinem Gipfel einen anderen Tag. Spinnen hatten ihre Netze in den Türsturz gewebt, zusammengebackener goldgelber Flor aus Lärchennadeln im windstillen Schatten der Schwelle. Ich schloss die Augen. Im Wagen, wusste ich, tickte noch der heiße Motor von der Fahrt herauf, doch er würde leiser werden und kalt und schließlich verstummen und dann würde es sein, als wäre hätte der Wagen immer schon hier gestanden, auf diesem Parkplatz am Rand des Lärchenwalds hoch über dem Tal der Rhone. Erst ein halbes Jahrhundert ist es her, dass man die Straße in die Bergflanke gesprengt hat. Mal schmaler, mal breiter, mit Ausweichstellen und Serpentinen und Brücken. Von der Stadt im Talgrund ins Dorf herauf und weiter hier bis zu dem Maiensäß auf 1500 Meter. In einer sanften Kurve legt sie sich um die Hügel, hinter dem sich die kleine Schar Häuser vor den Ostwinden verbirgt und endet auf dem Parkplatz vor einer Phalanx eines halben Dutzend verrosteter Garagentore. Daneben ein Gebäude aus Sichtbeton mit Rampen und Treppen aus feuerverzinkten Stahlgittern, auf dem Dach die durchhängenden Kabel einer Seilbahn, die in den Wald hinein verschwinden. Ihr Betrieb wurde kurz nach der Eröffnung in den 70er Jahren schon wieder eingestellt und nur zwei der Chalets hat man tatsächlich gebaut, die sich auf dem bunten Prospekt des Architekturbüros über den ganzen Hang verteilt hatten, da meine Eltern damals dazu bewog, eines davon zu kaufen. Aufgewachsen bin ich in der westdeutschen Provinz, aber als Kind habe ich alle Ferien hier verbracht.
Thomas Hattier war das mit dem Anfang von seinem Roman Sinkende Sterne.
Herr Hettje, vorhin ist schon deutlich geworden, in Ihrem Roman so ein Bergsturz hat das ganze Tal überschwemmt und bei Ihnen, Frau Molinari, ein Dorf droht sich irgendwie langsam so in sich zurückzukriechen und aufzulösen, während die Natur außenrum wächst und wuchert. Das klingt alles so sehr nach Untergang und Auslöschung, an der der Mensch irgendwie nicht ganz unschuldig ist, oder?
Ja, ich fürchte, ein bisschen ist es so. Frau Molinari, in Ihrem Roman Hinter der Hecke die Welt, wir haben es schon ein bisschen beschrieben, da scheint ja Mensch und Natur miteinander verbunden zu sein. Die Hecke, der Wind, die bestimmen das Leben im Dorf und allen ist auch klar, dass diese Kinder, Pina und Lobo, dass die nie nicht wachsen, das hat irgendwas mit der ganzen Umgebung des Dorfes zu tun. Es kommen mal so Spezialisten ins Dorf und die vermessen dann diese Kinder eben. Und es scheint dem Dorf sehr wichtig zu sein, wann endlich die Kinder über diese 135 Zentimeter hinüberkommen. Warum ist denn dieses Dorf so versessen auf Wachstum?
Eine gute Frage. Man müsste das Dorf selber fragen. Also es ist natürlich schon eine Thematik, die so sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft verankert ist. Das ist auch nicht jetzt eine neue Thematik, dass unsere Gesellschaft, oder auf jeden Fall die westlich geprägte Gesellschaft, sehr auf Wachstum baut. Dass es darum geht, mehr Ertrag, mehr Ernte, höhere Rekorde. Ich glaube, diese Bewegung ist sehr, sehr präsent. Und hängt natürlich auch sehr in engem Zusammenhang mit der Frage nach Ressourcen. Die Frage, ist denn dieses ewige Wachstum möglich? Ich glaube, die Frage, die können wir uns alle beantworten. Das ist nicht möglich, vor allem nicht, weil wir ja unsere sozusagen Energiegrundlage andauernd uns selber abgraben. So. Mhm. Das ist sicher die Thematik da.
Und obwohl diese Kinder aber nicht wachsen, sie scheinen ja so ganz andere, auch besondere Fähigkeiten entwickelt zu haben. Lobo zum Beispiel hat ein sehr gutes Gehör. Es heißt, er kann sogar das Flügelschlagen der Fruchtfliegen hören. Aber das scheint ihnen wenig zu nützen, solche Superheldenkräfte.
Ja, leider schon, ne? Nützt ihnen das nicht viel. Das stimmt. Das ist schade eigentlich. Das hätte ich vielleicht anders schreiben müssen. Nein. Ja, nein, sie haben natürlich so gewisse Spielarten dann, wie sie auch mit einer gewissen Langeweile, mit einem gewissen Stillstand in diesem Dorf umgehen. Und sie entwickeln Fähigkeiten, die ihnen leider im Endeffekt nicht viel nützen, wobei vielleicht ist es dann eben doch eine Erweiterung so ihrer Wahrnehmung. Und das ist ja auch ein Potenzial von engen Räumen, dass man sich immer auch andere Räume schaffen kann.
Und aus diesem engen Raum des Dorfes geht es ja auch raus. Das haben Sie uns ja ganz am Anfang schon erzählt. Sie hätten für die Eislandschaft einen Gletscher direkt im Nachbardorf nehmen können. Nein, es gibt eine zweite Erzählebene in der Arktis. Pinas Mutter, die hat das Dorf verlassen, die reiht sich da so ein in so eine Forschungsreise. Und da geht es dann auch aber wieder um das Verschwinden von Eisbergen, von Tierarten. Was für ein Verhältnis ist das zwischen Arktis und Dorf? Sieht man in der Arktis schon, was dem Dorf bevorsteht? Na, das wäre ein bisschen platt. Was ist das für ein Verhältnis?
Ja, das Verhältnis ist war für mich im Schreiben vielleicht eher angelegt im Schreibprozess, dass es bei mir, dass es mir wichtig war, oder als ich mich damit auseinandergesetzt habe mit diesen Thematiken von Schrumpfen, von Wachsen, von Verschwinden, dass ich dann irgendwann oder sogar ziemlich schnell aufs Eis gestoßen bin, dass diese Thematik so offensichtlich so präsent war, auch in meiner Recherche, dass diese Arktis dann in den Roman hineingekommen ist. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, eine Reise nach Grönland in die Arktis zu machen, eine Recherchereise. Und das hat dann natürlich noch einmal sehr, sehr viel Inspiration für den Text gegeben. Genau, und so ist diese Arktis da reingekommen. Und ja, ich glaube, sie trägt, diese Arktis, der arktische Raum, trägt noch einmal ganz andere Aspekte in den Text hinein, die doch eben sozusagen hinter der Hecke liegen und ein bisschen größer auch gefasst sind.
Ja, da wird gesammelt, da werden Proben genommen, es wird aufgehoben, es wird erforscht in diesen Forschungsberichten und das streuen Sie auch in Ihren Roman ein, also so Skizzen, Fotografien, eben diese Forschungsberichte. Welche Funktion hat das, dieses wissenschaftliche Sammeln, Dokumentieren?
Ja, es ist natürlich ein Versuch, sich einen Überblick zu verschaffen. Es ist der Versuch, Veränderung, Landschaft oder eben auch, wie vorhin auch erwähnt wurde, eine Gesellschaft, die im Wandel ist, irgendwie zu fassen, zu bekommen. Und diese Wissenschaftlerinnen dort in der Arktis, die nehmen Sedimentproben vom arktischen Grund und möchten daraus dann schlussendlich Rückschlüsse über den Klimawandel herauslesen, indem sie dann die Schmelzgeschwindigkeit dieses Gletschers anhand des Sediments feststellen können. Ja, und ich denke schon, dieses Sammeln auch von Daten, dieses Vermessen vielleicht auch, ist für diese Menschen hier im Text der Versuch, etwas zu verstehen, etwas nahe zu kommen, in ihre Wahrnehmung zu holen.
Mhm. Herr Hettje, in Ihrem Roman wird auch kräftig gesammelt, ne? Es wird gesammelt zum Beispiel irgendwelche Bräuche und Traditionen. Also der Schriftsteller Thomas Hettje, den Sie, Thomas Hettje, da beschreiben, der sagt also der 15-jährigen Serafin, sie soll das irgendwie alles aufschreiben und einsammeln. Ist das quasi so das literarische Pendant zu dem, was Frau Molinari gerade beschrieben hat?
Ja, ich glaube schon, weil ich war sehr fasziniert. Also ich komme ja nicht aus dem Alpenraum. Ich war von dieser Landschaft sehr fasziniert, von der Kargheit. Ich war davon fasziniert, dass, ich habe es ja vorhin erwähnt, die Straße in das Dorf wurde 1962 gebaut und davor waren diese Bergdörfer, vorher gab es einen Maultierpfad in die Stadt hinunter und diese Dörfer waren eigentlich autark und für sich selbst wirtschaftend. Und das hat sich dann sehr, sehr schnell gewandelt in wenigen Jahren, aber ich kenne natürlich Freunde, die noch aufgewachsen sind in dieser Welt und diese Welt war natürlich irrsinnig angewiesen, die knappen Ressourcen gut zu nutzen, weil sagen die Landwirtschaft im Alpenraum bedeutet, dass man im Grunde nomadisch lebt. In der Regel haben die Menschen da in diesen Dörfern, haben unten im Talgrund gibt es Wein, gibt es die Reben, wie man sagt, dann gibt es das Dorf, in dem sind die Kühe, darüber ist das Maiensäß, wo man im Frühjahr, im Herbst dann den das Heu erntet und im Winter mit den Kühen durch den Schnee hingeht und da 3 Monate isst, damit die Kühe das Heu da fressen können, weil ja Heu keine Beine hat. Und im Sommer ist man dann von Juni bis September ist man auf der Hochalp und verfüttert da die Wiesen, die da wachsen. Und diese Art von, diese wirklich karge Landschaft produziert eine ganz alte Tradition des Gleichgewichts. Weil das war klar, dieser wenige Raum ernährt so und so viele Kühe und damit so und so viele Menschen. Und das produziert auch ein Zusammenleben. Diese Dörfer haben im Grunde Traditionen des Gemeinschaftswirtschaftens, des Umgangs mit Krisen, die über 1000 Jahre alt waren und älter sind als die Städte. Also auch demokratische Formen von sich vereinbaren, wie das Wasser aufgeteilt wird, wie man gemeinsam die Alp bewirtschaftet, wie viel Kühe die Alp aushält. Wenn zu viele Kühe werden die falschen Pflanzen gefressen. Zu wenig Kühe heißt, die falschen Pflanzen wachsen. Und insofern ist da diese Art von Balance, die da herrschte, noch bis vor ein halbes Jahrhundert, hat mich irrsinnig fasziniert, weil wir ja oft von Balance uns danach sehnen und einerseits denken, das gab es nicht, was nicht stimmt, es gab das, aber auch die Konsequenzen nicht sehen wollen, weil natürlich heißt es, heiraten durfte nur, wer genügend Kühe hat, um die Familie zu ernähren. Wenn es zu viele Kinder gab, mussten die weg, weil der Raum begrenzt war. Das heißt, sagen die Schweizer Söldner, die wir so kennen, also sei es von der päpstlichen Armee, das sind junge Menschen, die nicht genügend zu essen hatten in Heimatgemeinden, die als Verdingbuben oder als Söldner in die Welt rauszogen. Insofern ist diese Sehnsucht nach der Balance hat auch ihre Konsequenzen, nämlich Härten und Beschränkungen und Zwang. Und das wollte ich ein bisschen miterzählen.
Und das zieht sich durch beide Romane, Miriam.
Ja, genau, dieses Wissen zu bewahren, Bräuche, Traditionen auch zu bewahren in den Romanen. Die Natur aber immer auch zu vermessen. Das Thema haben wir ja auch schon angesprochen. Und Frau Molinari, Sie lesen jetzt auch eine Passage aus Ihrem Roman. Da geht es genau um dieses Vermessen der beiden Kinder, die nicht wachsen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen wird beim Zuhören, aber mich hat es stark erinnert, natürlich dann dystopisch verzerrt. Vielleicht haben Sie auch am Türrahmen, vielleicht haben da auch Ihre Eltern immer so eine Kerbe gemacht, genau, oder einen Strich, wie viel man also im Jahr gewachsen ist. Und vielleicht davon ausgehend, aber auf jeden Fall verzerrt ins Dystopische handelt es diese Passage von Gianna Molinari.
An Vermessungstagen mussten Pina und Lobo früh aufstehen. Im Frühstücksraum der Pension waren die Spezialisten bereits dabei, sich einzurichten. Sie drückten Pina und Lobo je eine Tüte Nüsse in die Hand, während sie verschiedene Messgeräte aufstellten. Pina und Lobo schauten ihnen zu, während sie Nüsse zerkauten. Sie kauten langsam, sie sagten kein Wort. Sobald die Spezialisten eingerichtet waren, mussten Pina und Lobo auf einem Bein hüpfen, den Kopf so weit wie möglich nach links und nach rechts drehen, auf die Zähne beißen, die Zunge herausstrecken, dreimal husten, den Atem anhalten und erneut dreimal husten, mit dem Zeigefinger ihre Nasenspitze berühren, mit einem geschlossenen Auge quer durch den Raum gehen und eine imaginäre Acht vor sich in die Luft zeichnen. Währenddessen machten sich die Spezialisten Notizen, sprachen in Aufnahmegeräte und untereinander, sagten häufig Norm und Stagnation, oft auch Fall. Wenn sie sprachen, dann mit zurückgenommenen, leisen Stimmen, aber mit klarer Betonung. Sie gingen auf und ab, kratzten sich am Kragen, rieben sich die Hände und wischten sich mit Tüchern den Schweiß von der Stirn. Sie tauschten Blicke, sie nickten viel. An den Vermessungstagen untersuchten die Spezialisten auch die Hecke. Sie nahmen Proben der Rinde, zählten die Jahresringe, legten Heckenblätter unter Mikroskope, bestimmten ihre Länge und ihr Gewicht. Auch das Umland war von Interesse für die Spezialisten. Sie vermaßen mit Maßstab, Lasermessgeräten, mit Tachymetern. Sie registrierten jede Wölbung und Erhöhung, die höchsten und die tiefsten Punkte. Sie vermaßen Frau Bergs Blumenbeete ebenso wie Pinas Nagelbetten, die Teichoberfläche ebenso wie Lobos Handinnenflächen, Pinas Armspanner ebenso wie den Umfang des Naturschutzgebietes. Pina und ihr Vater beobachteten zwei Spezialisten, die über der Hecke eine Drohne fliegen ließen. Sie sahen die Drohne, die im Kreis flog. Mit einer Messbildkamera filmte die Drohne die Hecke, errechnete ihre Höhe, ihre Länge, ihre Breite, erstellte ein digitales 3D-Modell. Und während sie die Drohne beobachteten, hoffte Pinas Vater, dass es doch wenigstens dieser fliegenden Messbildkamera gelingen sollte, eins und eins zusammenzurechnen und eine Verbindung zu erkennen zwischen Wachsen und Stillstand, zwischen Hecke und Kindern. Nach Beendigung aller Messungen packten die Spezialisten zusammen und reisten ab. Pina und Lobo stellten sich in den Wind. Die Pension war wieder leer und übrig blieb Pinas Vater, der von den Spezialisten nichts in Erfahrung bringen konnte, weil die Spezialisten selbst nichts in Erfahrung bringen konnten. Wenn der Stand der Dorfkasse es zulässt, sagten die Leute aus dem Dorf, dann wird der Leerstand komplett renoviert, dann ziehen neue Leute ins Dorf. Oder, wenn der Stand der Dorfkasse es zulässt, dann bauen wir einen Neubau mit Terrassen und von den Terrassen einen besten Blick ins Umland. Und ihr zieht einst in den Neubau ein. Ruht euch aus, Kinder, sonnt euch, euer Wachstum ist unser Wachstum.
Gianna Molinari, Hinter der Hecke, die Welt.
Wie die Welt aus den Fugen gerät und was Literatur ihr entgegensetzen kann, darüber sprechen wir hier im Bücherherbst von Deutschlandfunk Kultur mit der Schriftstellerin Gianna Molinari und dem Schriftsteller Thomas Hettche. Und Herr Hettche, Ihr Roman Sinkende Sterne, dieser Titel, der bezieht sich ja tatsächlich auf Männer, ein poetischer Ausdruck, also die Männer sind also die sinkenden Sterne aus ihrem Titel, aber gar nicht so als Geschimpfe gemeint, dieses Stereotyp vom alten weißen Mann, der jetzt vielleicht untergeht, sondern Sie schreiben oder Ihr Ich-Erzähler Thomas Hettche, der schreibt da, naja, dieses Gemisch aus Gewalt, Sehnsucht und Schuld, das war eigentlich oder ist den Männern immer schon eingeschrieben. Was für eine Schuld ist denn damit gemeint? Was für eine Schuld reflektiert vielleicht auch dieser Thomas Hettche da?
Oh, jetzt haben Sie ja so ein Häppchen raussetziert aus einem Roman. Da muss ich jetzt den Kontext herstellen. Also erstmal der Titel Singende Sterne. Ich fand den wunderschön. Und wenn man dann aber 2 Sekunden drüber nachdenkt, wird einem natürlich klar, dass es überhaupt keine singenden Sterne gibt. Weil was soll das sein? Sterne sinken nicht. Das Wort ist schön, ist aber sinnlos. Und es verdankt sich einem Interview mit Isabelle Huppert vor ein paar Jahren, die im Interview eben sagte, Männer seien sinkende Sterne. Und das fand ich sofort einleuchtend und dachte, ja, genau, klar, logisch. Hab dann aber vorher noch mal als guter Regisseur nachgefragt bei dem Redakteur, was denn Frau Huppert im Original französisch gesagt habe. Und dann guckte er in seinen Unterlagen nach und meinte dann, ach, Hettche, es tut mir leid, die hat eigentlich was ganz anderes gesagt. Ich habe das, glaube ich, ein bisschen falsch übersetzt. Und dann dachte ich, ah, das ist doch toll. Also singende Sterne gibt es in Wirklichkeit nicht. Und zweitens, es ist auch noch ein falsches Zitat, was nie gesagt worden ist. Das ist doch ein toller Romantitel, den nehme ich jetzt. Insofern weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist.
Verstehe.
Ich finde es nur wunderschön, aber jetzt mal ernsthaft. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, die Hauptfigur macht sich Gedanken über seine eigene Position in der Welt und das Seminar, was der Dozent gemacht hat mit dem einzigen verbliebenen Studenten, war ein Seminar über die Odyssee. Und wenn man sich und dann über Sindbad den Seefahrer, weil es gibt Motivüberschneidungen zwischen Homer und den Tausend einer Nacht. Und vor allem natürlich sowohl Sindbad als auch Odysseus sind ja Männer, die ständig ins Wasser fallen und vom Ertrinken bedroht sind, also versinken sozusagen und dann wieder durch ungeheuer magische Dinge gerettet werden, zum Beispiel durch Wale oder durch Götter in der Regel auch. Insofern fand ich das sagen, die Traditionslinie, dass wir Männer sozusagen immer schon dabei sind, abzusaufen und dann durch Erzählungen wieder ins Leben zurückkommen, ist wahnsinnig alt. Und das fand ich eigentlich ein ganz schönes und beruhigendes Motiv. Und das wird im Roman so ein bisschen ausgeführt.
Okay, ich sehe schon. Und die Schuld, politisch oder persönlich, die ist erstmal eine ganz andere Frage von diesen schönen... Es ist tatsächlich ein sehr schöner Titel, Die sinkenden Sterne.
Oh, danke.
Das finde ich auch. Frau Molinari, bei Ihnen haben wir gerade schon gehört, diese Spezialisten, die da anreisen, die nicht wachsenden Kinder vermessen, dass auch diese Natur, die Menschen, die so aus dem Gleichgewicht geraten sind, gibt es da jemanden, der schuld ist? Also spielt diese Kategorie der Schuld eine Rolle in dem Buch oder haben Sie sich das gefragt beim Schreiben?
Ja, also es ist auf keinen Fall ein moralisierendes Buch und ich denke schon, die Frage nach der Schuld geht dann doch auch in diese Richtung oder kann in diese Richtung gehen. Nein, es ist ein Buch, das versucht, Dinge aufzuzeigen, sich auch eben der Frage nach der veränderten Gesellschaft, Welt, Natur, sich da anzunähern. Und vor allem wirklich Räume schafft, hoffentlich für Leserinnen, sich da hineinzuwagen und sich selber Fragen zu stellen, aber nicht in dem Sinne von mir aus vorgegeben, wer denn da eigentlich dann verantwortlich ist. Ich glaube, das ist eine Annäherung an Fragen und das sollen die Leserinnen selber suchen, ja.
Was mir sehr gut gefällt, Frau Molinari, ist ja wirklich, wie Sie dieses Dorf so plastisch beschreiben, diese ganze Szenerie. Und mein Lieblingsort ist ja das Dorfmuseum. Also ein wildes Sammelsurium, so Artefakte. Da ist zum Beispiel eine Auster, die angeblich am Abend des Untergangs der Titanic serviert wurde, die soll dabei sein. Was für eine Geschichte soll das abbilden? Warum liegt diese Auster ausgerechnet in diesem Dorfmuseum?
Ja, auch da natürlich ist das Museum der Ort, wir hatten es vorhin schon vom Sammeln, der die Möglichkeit hat, Dinge zu bewahren, der natürlich auch jetzt für mich als Erzählerin die Möglichkeit hat, Gegenstände, Geschichten in diesen Roman hineinzubringen, in dieses Museum. Und natürlich hat die Titanic ganz klar einen Zusammenhang eben da auch mit dieser arktischen Landschaft, mit dem und mit dem ja, Sinken, Versinken, mit dem Untergehen. Und das ist dieses Motiv, das da aufgegriffen wird. Es gibt dann da in diesem Museum zum Beispiel auch eine ausgestopfte Spitzmaus. Und das Besondere daran ist, dass diese Spitzmaus im Winter nicht wächst, eigentlich erst dann im Frühjahr wieder, um eigentlich Energie zu sparen, die sich selber eigentlich so das Überleben sichert. Genau, und das finden dann auch die Kinder sehr faszinierend, diese kleine Spitzmaus.
Vielleicht ist das bedingt durch die Natur, die auch so eine große Rolle in beiden Romanen spielt, aber es sind auch zwei sehr sinnliche Romane, wie ich finde. Die Wahrnehmung, die sinnliche Wahrnehmung spielt eine große Rolle. Herr Hettche, bei Ihnen heißt es zum Beispiel, Entschuldigung, ich greife wieder ein Häppchen heraus.
Ja.
Keine unserer Hoffnungen wird jemals rein sein von der Tragik unserer Körper, am allerwenigsten die Kunst. Wie äußert sich das denn? Haben Sie geschrieben? Sie sind so fast ungläubig den Kopf geschüttelt.
Was ist jetzt die Frage?
Wie äußert sich für Sie das denn beim Schreiben? Die Sinnlichkeit.
Also Sinnlichkeit. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Ton ist, ist das Entscheidende. Für mich ist es ein Buch. Also es ist nicht so, der Prozess ist nicht so, dass ich wüsste, was ich schreiben will, sondern und was eine Erkenntnis hätte, sondern ganz im Gegenteil. Der Ausgangspunkt ist eine Frage und der Ausgangspunkt ist eine Neugier auf etwas und der Text ist sozusagen oder die Sprache ist das Schiff, um in See stechen zu können. Und je nachdem, wie das gezimmert ist, also wie der Klang ist, wie der Ton ist, desto weiter oder nicht so weit kommt man mit dem Ding. Mit einer kleinen Schaluppe kann man nur über den See setzen, mit einer ordentlichen Sprache, die Kraft hat, kann man ein Meer überqueren. Und deshalb ist Sinnlichkeit der Schilderung, Sinnlichkeit der Sprache, ist die Bedingung von allem. Und in dem Fall speziell vielleicht, weil ich wirklich also aus Jahrzehnten der Erfahrung endlich mal dieses Ausgesetztsein in dieser hochalpinen Welt schildern wollte. Also das, früher sagte man, es gäbe das Naturschöne und das Kunstschöne in der Philosophie mal. Und das Naturschöne sei völlig getrennt vom Kunstschön. Meine Erfahrung ist eine völlig andere. Ich finde die Erfahrung, die man in Natur macht, also die Schönheitserfahrung in etwas, was nicht vom Menschen gemacht ist, ist eigentlich genau dieselbe Erfahrung, die man mit Menschen macht. Ich würde sagen, es gibt drei Kategorien des Schönen. Das Naturschöne, das Menschenschöne und das Kunstschöne. Also auch die Schönheit eines Menschen ist genauso eine Erfahrung, die auch der Naturerfahrung gleicht. Und das dritte ist die Schönheit eines Textes oder eines Kunstwerkes. Alles drei sind Schönheitserfahrungen, die uns, wenn sie ernsthaft gemacht werden, in etwas hineinnehmen, also gehalten, die uns irgendwie sagen, stabilisieren. Und da sagen, die Gleichheit dieser Schönheitserfahrung ist, glaube ich, eigentlich das geheime Thema dieses Buches. Und das wird eben auf allen drei Ebenen, was Menschen, was Natur und was die Kunst angeht, durchgespielt.
Diese Frage nach der Sinnlichkeit, die du gerade gestellt hast, Miriam, die stelle ich mir auch bei Ihnen, Frau Molinari, weil also es geht ja viel um Körperlichkeit, um eben dieses Wachsen, um diese sinnlichen Erfahrungen. Jetzt haben Sie uns ja vorhin gesagt, dass Sie dafür die Recherche, Sie haben halt nicht einfach auf Papier recherchiert, Sie sind selber in die Arktis gefahren. Wie sinnlich ist für Sie das Schreiben, wie körperlich? Steckt Ihnen das Buch noch in den Knochen?
Ja, nein, es ist natürlich eine körperliche Tätigkeit, das Schreiben. Ich glaube, das steht ohne Frage. Man ist mit einem Körper in einem Raum und das sind ja nicht nur Gedanken, sondern wirklich auch Hände und ein Körper, der am Schreibprozess irgendwie beteiligt ist. Und in Bezug auf die Natur war es natürlich für mich sehr, sehr wichtig in dieser Recherche, oder es ist dieses Buch geworden, weil die Recherche aus dieser Arktisreise natürlich hier hereingeflossen ist, wo ich tatsächlich vor Ort war selber und diese Landschaft da auch erlebt habe und auch, ja, das ist ja auch ein Prozess. Ich denke, dass wir alle wahrscheinlich doch auch sehr, sehr viele eigene Bilder von dieser arktischen Landschaft haben, die auch sehr romantisiert sind, die vielleicht eben auf Hochglanzpapier von ausgehungerten Eisbergen etc. Wir sind voll mit Arktisbildern und ich glaube, also ich war das natürlich auch und bin das immer noch. Es sind da einfach noch neue Bilder hinzugekommen und das ist natürlich einerseits die wirkliche Schönheit, die es da auch gibt, in der sehr wilden, sehr verschlossenen Landschaft, mir absolut fremden Landschaft. Und es ist aber auch dieses Ambivalente, dass es eben weit mehr ist als nur das romantische Schöne, sondern auch das grausame, bedrohliche. Und da sehe ich schon auch eine Parallele zum Buch von Ihnen. Auch die Alpen haben das ja enorm, dieses wirklich romantische Bild bis hin zu diesen Bergsturzgeschichten, die ja nicht nur Fiktion sind, sondern doch auch Realität.
Jetzt diese Reise aus dem Dorf in die Arktis, die auch Sie selber mitgemacht haben, das ist ja ein Verlassen, ein Fortgehen. Und es gibt noch eine Figur in diesem Buch, die verlässt auch das Dorf oder sie verschwindet, man weiß das gar nicht so genau. Lobo, am Ende, ja, der wird immer kleiner und man weiß dann gar nicht, also er könnte entweder einfach verschwunden sein, sich aufgelöst haben oder er könnte wirklich fortgegangen sein. Welche Lesart ist Ihnen denn da lieber? Hat er irgendwo anders ein glückliches Leben? Oder?
Also das überlasse ich wirklich sehr gerne Ihnen. Lesart selber herauszufinden. Es ist vieles möglich in diesem Buch. Es gibt Leerstellen, Leerräume. Und was genau mit diesem Verschwinden auf sich hat, das ist ja vielleicht auch das, was so schwierig ist, das dann manchmal auszuhalten, dass man nicht alles weiß.
Und wenn man es nicht weiß, was wünschen Sie ihm?
Alles Gute.
Herr Hettche, wir haben auch schon über dieses Bewahren, vielleicht auch das Konservieren in Ihrem Roman gesprochen, von den Bräuchen, von den Wissen dieses Wallis, das Sie beschreiben. Und Ihre Hauptfigur, Thomas Hettche, die weigert sich ja absolut dagegen, dass der Schriftsteller also eine gesellschaftliche Verantwortung hat. Aber haben Sie nicht auch ein Stück Zeitgeschichte dokumentiert hier im Roman und bewahrt, würden Sie das so sehen? Auch ein Stück Geistesgeschichte, Literaturgeschichte steckt da ja drin.
Naja, das macht man ja hoffentlich immer. Also insofern ist das jetzt nicht. Aber ich habe ja vorhin gesagt, dieses Buch entstand aus einem sehr persönlichen Impuls, sagen so eine Art bisschen Resümee ziehen. Und natürlich versuche ich auch ein bisschen sagen, meine eigene oder vielleicht auch die Geschichte meiner Generation mitzuerzählen, aus welchen Hintergründen sind wir das geworden, was wir sind, sozusagen, und versucht das natürlich ein bisschen aufzuschlüsseln und da so sagen, das gehört ja zum Resümee ziehen dazu, dass man sich ehrlich macht und dass man die Quellen seiner Denkungsart sozusagen vor sich selber offenlegt und dann das dann mal versammelt. Und insofern stimmt das, aber ich würde auch gar nicht, weil Sie sagten, Literatur hat für mich schon eine Relevanz gesellschaftlich, nur glaube ich nicht, dass sie, also ich glaube, sie verkauft sich unter Wert, wenn sie sozusagen in Romane und Texte etwas hineintut, wie in einen Kühlschrank, was der Leser wieder hinausnehmen kann. Das wäre mir ein bisschen zu einfach. Ich glaube, Literatur sollte wie es Frau Nahl schon sagte, die sich ja ständig hier allen Antworten nach den Fragen, woran liegt das, verweigert. Das finde ich sehr schön und sehr charmant, weil sie sagt damit, der Roman ist ein Geflecht eigener Gattung. Das ist wie ein Lebewesen. Und Sie müssen als Leser in der Konfrontation mit diesem Lebewesen agieren und sie werden etwas erleben oder nicht. Und es aber sagen, zu übersetzen in etwas anderes, einfach so in einem Gespräch, hoffentlich entzieht der Roman sich dieser Möglichkeit. Und wir können nur als Autoren darauf vertrauen, dass wir so gut sind, dass etwas anderes geschieht im Leseprozess, als dass, aha, der Autor will uns das sagen, das ist die Moral, das ist die Position. Weil ich glaube, Literatur ist vor allem ein Ort der Freiheit. Ein Ort, wo man eben sich nicht festlegen muss, wo wir sagen, eine Freizeit nehmen können von unseren Rollen und Identitäten und können in allen möglichen Situationen und Gefühlen uns ausprobieren. Und deshalb, Punkt, glaube ich jetzt, oder?
Ja, Herr Hettche, ich bin mir sicher, dass Sie sich jetzt auch dieser Frage verweigern, aber weil Ihr Ich-Erzähler in so einem großen Fiebertraum endet und wir wissen überhaupt nicht, was mit ihm am Ende wird, müssen wir uns Sorgen machen um ihn, um den Thomas Hettche?
Ich wünsche ihm alles Gute.
Das war die zweite Runde unseres Bücherherbstes hier mit unseren Gästen Gianna Molinari, ihr Roman Hinter der Hecke, die Welt ist im Aufbauverlag erschienen, und Thomas Hettche, seinen Roman Sinkende Sterne finden Sie im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Dankeschön.
Gerne.